Podcast 114. Die Nacht, mein Freund. Die Rockantenne Late Night Show.
Ja, liebe Rockantenne, Rockcast 114, die Late Night Show Hörer. Die Antennen ausgerichtet heute hier Richtung Frankfurt am Main. Live aus der Batschke. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wo wir heute zu später Stunde
Leute.
Mit teuerstem Produktionsbudget der Rockantenne-Shows sitzen. Und zwar, wir sitzen, ihr müsst euch vorstellen, hier im ehrwürdigen Club, ja, neu aufgebaut quasi.
Immer noch ehrwürdig.
Wir waren selbst vor, ich glaube, vor zwei Monaten hier, drei Monaten. Und haben noch genossen, dann im eigenen Backstage den Rockcast zu machen. Nun hat es uns nach unten katapultiert, nachdem unsere Sendung immer erfolgreicher wurde. Deswegen sitzen wir jetzt nicht nur einem unheimlich gut aussehenden Gast gegenüber, sondern es hat uns verschlagen. Dubi, wo sind wir?
Wir sitzen tatsächlich im Klo.
Wir sitzen in einem großen, geräumigen, auf der Behindertentoilette, muss man jetzt auch mal sagen.
Super, mit Stromanschluss.
Stromanschluss haben wir hier diesen Föhn ausgesteckt, diesen Handföhn. Und da hängt jetzt der Laptop dran. Und wir sind nämlich in der Batsch Cup in Frankfurt und senden heute hier. Ja, ihr hört auch im Hintergrund.
Oh,
kein Problem.
Die ersten Leute wollen aufs Klo gehen.
Jetzt
aber das geht jetzt nicht.
Jetzt frage ich mich, aber sie war ja jetzt keine Rollstuhlfahrerin.
Nee, das war also auf jeden Fall.
Vielleicht war sie Rollschuhfahrerin.
Die ist schon. Da passt hier gut rein.
Da passt ja absolut ins Konzept. Super. Wir sind nämlich heute hier in Frankfurt zu Gast auf der Show, auf einer Live-Show von Masi, ich lispel schon, von Masimoto. Aber nicht wegen dem da, sondern Trommelwirbel. Wir machen einen kleinen Trommel. Wir sind nämlich heute da wegen dem Klowirbel. Wir sind heute hier wegen Tom.
Hello Tom.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr schön, hey. Ich freue mich.
Hast du eigentlich noch deinen Künstlernamen? Trip Tom oder ist Tom Tom einfach?
Auf jeden Fall Tom ist richtig, aber viele aus meiner Band nennen mich noch Trip. Ja, das hat sich irgendwie so vor ewigen Jahren durchgesetzt und das ist wie so ein Appendix, den man nicht mehr wegkriegt, wie so ein kleiner Blinddarm, der irgendwie noch dranhängt, der auch nicht weg müsste, muss doch noch nicht wegoperiert werden, noch höre ich auf den Namen.
Ach schön,
genau.
Schön.
Freunde nennen mich Trip, aber genau.
Ihr dürft Tom sagen.
Ihr dürft Tom sagen, genau.
Wir sagen Tom, ja. Ja, schön, dass wir auch mal zwei Wochen auf Tour waren zusammen und wir immer Tom sagen durften.
Ja,
das ist so viel dazu, ja. Aber du bist ja Tom, liebe Radiohörer.
Soll ich mal die Leute fragen, ob sie Bock drauf haben?
Ach so, meinst du, die haben Lust auf die Sendung heute? Oder
ich denke.
Nicht? Ja, ihr habt Bock scheinbar. Wir sitzen hier heute mit dem Trip. Tom Trip. Ein Tausendsasser. Wir stellen ihn kurz vor. Er ist nicht nur, ich würde sagen, einer, für mich gefühlt einer, nicht nur der besten Techniker und Backliner, auch der meistgebuchten. Kann man das so sagen, dass du eigentlich, was große Bands betrifft, eigentlich immer nur auf Tour bist auch?
Ja, also das hat sich so über die Jahre jetzt ein bisschen entwickelt. Es gibt immer mal ein paar Jahre, wo man extrem viel unterwegs ist, aber letztendlich ist es so, ich habe irgendwie, wie das viele auch schon gemacht haben, mit 14, 15 im Keller in eine Band gegründet. Wir haben in Jugendhäusern geprobt, waren bestimmt 5, 6 Jahre lang intensiv auf Tour. Und als ich dann irgendwann mal so Anfang, Mitte 20 war, hatte ich das Gefühl, ich könnte mich auch mal nach einem Job umgucken. Und dann lag das natürlich relativ nahe, dass wenn man die ganze Zeit in der Band spielt und unterwegs ist, dass man auch in dem Bereich arbeitet. Und meiner Meinung nach, es gibt immer einen Tech-Typ in der Band, so, und das war in dem Fall ich. Und habe schon immer für Studio, Recording und das ganze Equipment interessiert. Und dann habe ich eben halt da eine Firma gefunden, die mir eine Ausbildung als Veranstaltungstechniker angeboten hat. Und dann war ich erst ein bisschen skeptisch. Und dann habe ich mich aber doch irgendwie auf einen Deal eingelassen. Und dann habe ich angefangen, für andere Bands auch als Techniker auf Tour zu sein. Und es ist letztendlich so eine Mischung zwischen Tontechnik und Instrumententechnik und fahre dann eben halt mit vielen Bands und vor allem am Anfang erstmal mit vielen Kumpels und befreundeten Bands. Und so bin ich natürlich auch dann zu euch hier mit auf den Tourbus gesprungen.
Ja, da haben wir endlich mal die Chance gehabt, zusammen das zu machen. Aber du hast jetzt gerade schon angesprochen, also du hast ja diese zwei, also es gehört eigentlich alles unter den Deckmantel der Musik, ist klar.
Ja.
Aber auch nicht nur Techniker, und sondern auch selbst Mucker, wo wir auch nochmal unbedingt zu sprechen, ähnlich wie du. Ja, Dubi ist ja auch nicht nur technisch hochversiert, sondern auch musikalisch auf der Blockflöte. Wusstest du das? Hat er Blockflöte?
Ja, ja, stimmt.
Das auf jeden Fall.
Hat im Tom auch einige Konzerte.
Ist nicht von dir auch dieses 21st Century? Das ist ganz berühmte, ja. Da hast du doch ein Copyright.
Hab ich auch, ja.
Ja, das ist geil.
Da kriegt die Tantiemen auch.
Ja, gut. Super. Ja, dafür nochmal ein Klowirbel. Ja.
Hier von unserer Live aus unserer Behindertentoilette in der Dutch Cup in Frankfurt. Ja, wir fangen mal an. Wie gesagt, es war echt ein
Wo fangen wir denn an?
Ich weiß es gar nicht.
Wir haben sie ganz durch den Wind, weil wir so lange nicht mehr hier on air waren.
Ja, und wir sind heute auch ganz vorbildlich mit der U-Bahn gekommen.
Ja.
Ja, weil wir gedacht haben,
ökologisch wertvoll. Gibt es da nicht eigentlich schon ein Förderungsprogramm in Frankfurt, das eigentlich quasi Autos wegradiert werden, und es gibt, jeder kriegt jetzt quasi noch mehr Tickets geschenkt, zum Beispiel ein Vierer-Ticket geschenkt, wenn du dir ein Zweier-Ticket kaufst.
Hast du ein Ticket geschenkt bekommen? Ich habe keins geschenkt.
Ich auch nicht.
Wie heißt denn hier die öffentliche in Frankfurt? Die
RMV.
RMV.
Rhein-Main-Verkehrsbahn
ist das. Ist vielleicht auch mal nach einem Sponsoring anfragen. Nachdem Nintendo uns jetzt schon sponsert und
so. Ja, wir ziehen hier auch alles ab.
Ja, wir nehmen alles mit, was
alles
kommt.
Mit, alles mit, ja.
Nintendo hat, wir kennen auch keine Grenzen. Liebe Grüße an die Kater nochmal an der Stelle.
Danke. Wie ist eigentlich? Ich habe das Teil noch nicht einmal.
Super.
Er hat sich direkt die Konsole geschnappt.
Weil ich der Tech-Typ von uns beiden bin.
Hast du ja gerade gehört.
Der Spieler.
Ja, aber ist ja immer schön, wir haben uns immer mal wieder geschrieben, und immer wenn du hier in der Ecke warst, dann hat es schon mal nicht gepasst, ja, und jetzt sind wir hier
auf dem
Klo.
Ja, das ist ja genau das Problem, was du vorhin angesprochen hast, wenn man natürlich Bock auch auf das hat, was man da macht, so unter dem Deckmantel der Musik. Ich habe natürlich auch Bock jedes Wochenende auf ein Konzert, auch unter der Woche so. Selbst wenn ich frei habe, fahre ich irgendwie Bands besuchen oder gehe ich auf Konzerte super gerne, aber selbst der Job, der fordert auch schon mal 120 bis 140 Shows im Jahr ein, und wenn man da immer noch mal einen Reisetag dazu nimmt, dann ist man tatsächlich manchmal, ich habe mich irgendwie 2017 dabei erwischt, wie ich irgendwie 255 Tage unterwegs war, so. Ja. Und da ist man natürlich...
Und hast du noch Bock, in der Freizeit auf Konzerte zu gehen, ne?
Total.
Ja?
Ich habe mich gerade letzten, als es jetzt wieder so September, Oktober, ich hatte irgendwann gar keinen Bock mehr auf Festivals, weil irgendwann war es mal kalt und genug, wenn man da irgendwie mal auf 30, 40 Festivals gestanden hat, und da hat es mal gepisst, da war es mal richtig kalt. Da war auch mal richtig schön staubige Sonne und so, alles gut, aber irgendwann hatte ich mal richtig wieder Lust auf Clubkonzerte und bin dann eigentlich direkt, bin ich im Oktober auf viele Konzerte, und jetzt auch im Januar war ich bei Wieso, als die jetzt irgendwie losgefahren sind, so, das musste ich mir natürlich angucken, so.
Also das heißt, du hast trotzdem noch, also dann die Energie, das muss ich sagen, das fällt mir manchmal schwer, aber gar nicht, manchmal, ich brauche dann auch irgendwie Ruhe, also nicht, so dieses Ding, so nach Natur,
klar,
ist dann auch mal kurz gut, aber
also außer, aber trotzdem, ich weiß nicht, ich brauche das auch als Inspiration, und ich mag das auch wegzugehen, ich habe dann auch Bock was, so, weil letztendlich, klar ist man in seinem Tourtrott drin, und man sieht dann immer halt dann, ja, doch vielleicht irgendwie dasselbe tagtäglich, gerade wenn man so 2 Monate auf Tour ist, aber dann habe ich Bock, auch mal zu gucken, was machen andere eigentlich so? Was machen die noch für Musik? Wo gibt's neue Styles? Wo entwickelt sich was? Und dann ist natürlich total spannend, mal in Berlin in einen Underground-Club zu gehen, oder wenn man eben halt sonst unterwegs ist in Westen, wo ich wohne, in Essen.
Ich wohne im Ruhrgebiet,
in Essen.
Ich habe dich immer nach Bochum
gesteckt. Ja, hatte ich auch gewohnt.
Hast du auch gewohnt,
bin ich gerade umgezogen.
Ah ja, okay.
Vor meinem Jahr. Und da ist natürlich auch spannend, so was da passiert. So. Und da kommen ja viele Bands vorbei, und da muss man auf jeden Fall mal vorbeigucken. Logisch.
Sehr gut. Aktuell, jetzt haben wir schon unsere aufmerksamen Hörer, die jetzt nicht gerade schon schlafen, haben wir, du bist jetzt mit Masimoto unterwegs, du bist mit Materia unterwegs, quasi auch dann letztes Jahr warst du nonstop Toten Hosen.
Ja, mit den Toten Hosen, ja, und da arbeite ich als Techniker auch, genau.
Was machst du bei denen?
Bei den Toten Hosen?
Das ist ja für unsere Rockantenne-Hörer besonders immer mal interessant, weil es ab und an spielen wir es ja auch.
Ja, also nee, die Toten Hosen ist nach wie vor unfassbar, nach 36 Jahren eine der fleißigsten Bands, Rockbands, die ich so kennengelernt habe. Unfassbar, wie viel Arbeit und wie viel Elan, die in ihre Shows und ihre Songs und ihre Vorbereitungen und die Proben stecken, das ist echt unfassbar. Und da bin ich als Gitarrentechniker für Kuddel zuständig.
Ah ja.
Der ist Linkshänder-Gitarrist. Das war ganz interessant, weil ich spiele selber Rechtshänder-Gitarre. Und als sie mich vor 3 Jahren gefragt haben, ob ich da für die in der Crew arbeiten kann, habe ich gesagt, okay, cool,
ich spannend. Ich werde jetzt Linkshänder.
Ja, pass auf. Und da habe ich mir erstmal eine Linkshänder-Gitarre gekauft und habe das erstmal gelernt.
Echt?
Und das ist richtig behindert gewesen. Also man kommt sich richtig schlecht vor.
Passend zu dieser Toilette, in der wir gerade sind.
Auf das Niveau ist jetzt eigentlich nicht. Dafür nochmal ein Spülwirbel.
Ja, genau. Integrationswirbel.
Ja. Integrationswirbel, ja genau. Mit besonderen Fähigkeiten. Und dann musste ich mir eine Linkshänder-Gitarre kaufen und habe das wirklich von null auf angefangen. Also Griffe kann man auch ganz gut spiegeln mit der einen Hand, aber so die Anschlagtechnik merkt man erstmal, wie feinmotorisch das ist und das, da fängst du von null auf an. Das total frustrierend.
Ist wie wirklich neu.
Ja, ja, macht überhaupt gar keinen Spaß.
Hab ich habe neulich auch mit einer Linkshänder-Flöte gemacht.
Guck mal, du spielst hier links, das ist auch ganz gut. Aber du spielst das Schlagzeug. Ja. Du baust es mal auf links um und versuchst dann mal ein Beat zu spielen. Ja. So gut, man, als Schlagzeuger trainiert man das schon.
Ja, diese, aber ich habe das tatsächlich eine Zeit lang einfach nur, also nicht komplett auf links, aber dann versucht mit links die linke Hand statt rechts zu, einfach um so ein bisschen zu. Aber ich bin eine
Fachkraft. Das voneinander so zu trennen. Und ich hatte früher Klavierunterricht und so, das habe ich irgendwie gemacht, bis ich irgendwie 13 war. Das hat mir schon relativ gut geholfen, auch mal so die linke von der rechten Hand zu trennen. Aber trotzdem, das war total frustrierend am Anfang. Da musste ich erstmal wirklich von neu auflernen. Solo spielen kann ich sowieso nicht mal mit rechts so. Das geht mit links natürlich auch kein Millimeter. Aber so Akkorde, so mittlerweile geht das jetzt.
Und das heißt, das war quasi so dein Einstellungskriterium?
Dein
Einstellungsfeuer?
Nee, das war eigentlich so eine eigene Messlatte, die ich mir selber gelegt hatte. Ich hatte irgendwie vor Jahren schon mal Bock, einfach aus Spaß Linkshänder-Gitarre zu spielen. Aber das ist ein totaler blöder Spleen von mir gewesen, weil es gibt nämlich ganz viele Linkshänder-Gitarristen, die ich sehr bewundere.
Ja.
Und finde irgendwie, ich weiß nicht, also ich habe ein Faible für Linkshänder. Vielleicht das ist so, manche stehen auf Luftballons quietschen und kriegen dabei, werden dabei erregt. Ich finde irgendwie Linkshänder, die Musik machen, haben irgendwie was Spezielles. Die mussten sich schon immer irgendwie nicht anpassen, sondern waren eigenständig, mussten umdenken, haben irgendwie andere Melodien geschrieben, waren großartige Musiker gibt's auf jeden Fall. Jimi Hendrix, klar, als Linkshänder-Gitarrist, so mit der erste große. Selbst auch dann mal ganz aus der Moderne, Arnim Teutoburg-Weiß von den Beatsteaks, auch Linkshänder, ein unfassbarer Typ, der ein ganz krasses Gespür für Musik hat. Gibt auch viele Linkshänder, die trotzdem Rechtsgitarre spielen, so wie Kid Simios, der DJ und Gitarrist bei Materia und Masimoto, der ist eigentlich auch Linkshänder, spielt aber Rechtshänder-Gitarre, ist aber also anders gelernt. Ganz verrückt, irgendwas ist immer an den Leuten dran. Die haben irgendwas Besonderes immer. Kein Heiligenschein, aber so ein Licht scheint dadurch. Durch die Augen.
Wen machst du noch alles?
Ich war mal 2016, hatte ich mal eine spannende Festivalsaison mit Rammstein.
Ach, da haben wir uns auch gesehen.
Ja, da durfte ich mal mitfahren, das war richtig gut. Und ansonsten habe ich auch ganz viel Vertretungen für andere Kollegen gemacht. So. Also es gibt wirklich 30, 40 gute Backliner in Deutschland, die auch ganz viel unterwegs sind und so. Und
aber man teilt sich das dann so ein bisschen auf.
Ja, man schiebt sich Jobs hin und her, man hilft sich gegenseitig, wenn der eine mal nicht kann. Ja. Man muss da einfach die Terminkalender immer so zusammenlegen und dann macht man da viel Vertretungsgeschichten so. Aber ich habe auch ganz viel so Popbands gemacht.
Ja.
Fand ich auch einfach.
Gone Apes hast du auch mal gemacht?
Nee, Gone Apes habe ich nicht gemacht.
Hast du nicht gemacht?
Nee.
Okay.
Mit Seed war ich mal unterwegs. Eine Zeit lang habe ich auch viel Vertretung da gemacht, das war ganz gut. Dann auch so schöne Pop-Sachen wie Stefanie Heinzmann und Max Giesinger. Das sind dann halt so Jobs, die man macht, aber ganz ehrlich, mit Max Giesinger, da läuft auch am Ende läuft da bei denen System of a Down im Backstage und alle grölen mit.
Ja, ja. Also da weiß man wohl. Dubi, darf ich fragen, wie war denn so, also du bist ja auch als Techniker, Merchandiser, anfangs auch Journalist zu uns als Band Serum gekommen. Wie war denn deine Bewerbung und deine Aufnahme, also wie war das denn, was musstest du mitbringen damals?
Durst.
Das war dein Aufnahmeritual. Kann er diesen ganzen Kasten mit bloßen Augen leeren?
Und es hat geklappt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Du hattest mal gefragt, ich glaube, du hattest mich mal angesprochen. Damals habe ich noch für die Zeitung gearbeitet und meintest, willst du nicht mal mitfahren und ein Tourtagebuch für uns schreiben?
Stimmt, genau, das war noch für die Zeitung. Genau.
Ne? Wieso, weil ihr zu faul wart, da euer eigenes Tourtagebuch zu schreiben? Oder konntet ihr euch aus einer anderen Perspektive das damals
zu tun? Nee, genau. Ich glaube, es hat auch mit Schreibkunst zu tun.
Ja, genau.
Nein, Dubi hat wirklich ein Händchen für Wortwitz oder auch, er konnte das schon immer gut.
Und, Grammatik?
Ja, er hat
Kommasetzen.
War auch, er konnte schon mal groß und klein schreiben.
Große Stärke von Nils auch, Kommasetzung.
Mach ich in der Regel einfach nicht.
Weiß auch, was Syntax bedeutet.
Genau. Und Syntax ist das auf dem Keyboard. Ne?
Ja, das Synthesizer. Das ist wenn er Faxen macht.
Ja, das ist super. Zahnpasta.
Nee, und gut, danach, ich liebe übrigens Zahnpasta. Colgate, Aronal und Elmex. Was für Kinder. Dentagard. Was für großartige Namen, oder? Kann man sich mal so bei Bands auch so gute Namen eigentlich wünschen? Was?
Habt ihr das als Kinder manchmal gemacht, wenn ihr so eine Sleepover-Pan, dass ihr verschiedene Zahnpasta, jeder hat ja seine Zahnpasta, dass man da verschiedene auf eine Zahnbürste gemacht hat?
Wenn wir was gemacht haben?
Wenn wir irgendwie so eine Übernachtungsparty hatten und dann mehrere Leute
Sleepover,
du sagst das ja auch hier im Englisch. Oh, dass man dann so wie so ein Zahnpasta-Sandwich gemacht hat.
Mm, ja, das habe ich nicht gemacht. Aber das könnte man, das würde mich zum Beispiel auch mal im Essensbereich mal sehr interessieren. Man könnte zum Beispiel einen Hotdog statt diesen typischen Senf-Ketchup-Variante da mit direkt Zahnpasta rein, da muss man da nicht mal in die Zähne putzen. Das hat gleich noch einen Mehrwert.
Das Würstchen so hin und her.
Ja. Habt ihr auch so eine Liste, wo ihr euch so manchmal so, wenn da einem so ein Begriff zum Beispiel wie Dentagard einfallen würde, dann so eine, so, zum Beispiel, ach, das wäre ein riesenguter Bandname, da müssen wir aufschreiben.
Mir kommt das häufig, dass ich irgendwo sitze oder auch gerade bei Bahnfahren oder sowas, ja, und dann denke ich so, ey, das ist ein Bandname. Schreibst dir auch, wenn du mal eine andere Band kennst, du musst diesen Bandnamen haben. Ja.
So bin ich genau auf die Art, bin ich nämlich auf mein letztes Projekt, was ich letztes Jahr gestartet habe. Nein, die Band heißt ja Rauke.
Was für eine schöne Überleitung.
Jetzt kommen wir auch wirklich mal dazu. Also du bist ganz kurz abzuschließen, um den Bogen rund zu kriegen. Du hast einfach für uns in die Zeitung bringen wollen, sollen. Und
sollen, dann, nicht wollen.
Hat ja auch nicht geklappt.
Und dann seid ihr durch die Decke gegangen.
Genau, und dann haben wir uns lieben gelernt. Eigentlich kannten wir uns vorher schon.
Und dann hat der Howie aufgehört, Merch zu machen.
Und dann hast du mal gesagt... Genau, durch die harte Merchandise-Schule von Howard gegangen.
So lief es damals.
So war das.
Vor 7 Jahren.
DIY letztendlich, Learning by Doing. Das also ich werde das auch ganz oft gefragt, so, wie bist du zu dem Job gekommen oder wie passiert dir das? So, warum spielst du jetzt mit irgendwelchen bekannten Bands oder wieso bist du damit unterwegs? Naja, das ist wie mit vielen anderen Sachen auch, wenn man in der Band spielt. Wenn du das machst, was du liebst und da einfach dran bleibst und natürlich irgendwie motiviert bist und auch mal dich nicht um Überstunden scherst, so, oder eben halt auch mal, wenn man keinen Bock hat, trotzdem noch auf ein Konzert zu gehen und da seine Freunde zu treffen, dann entwickelt sich das natürlich über sein eigenes Netzwerk, das man aufbaut, und am Ende fragt dich immer jemand, hey, hast du Bock mitzufahren oder hast du Bock, das zu machen? Und dann muss halt nur ja sagen.
So ist es.
Und dann passiert das.
Ich zum Beispiel habe schon immer T-Shirts geliebt.
Ich muss jetzt mal beim Tom wirklich sagen, Tom ist wirklich einer der Leute, die genau sehen oder vorhersehen.
Sag doch mal, was macht einen guten Backliner aus in deinen Augen?
Es gibt wirklich als Mucker, finde ich, auch schlechte Backliner tatsächlich, auch wenn die technisch total versiert sind, ja, und auch dann fit sein mögen. Aber es ist eine vielschichtige Angelegenheit. Und zwar als Mucker auf der Bühne, ich meine, kennst beide Sichtweisen, aber vielleicht ist es das auch, was es genau ausmacht, wenn ich spiele und merke zum Beispiel, irgendwas passiert jetzt gerade an meinem Equipment, es löst sich nur eine kleine Schraube, es ist irgendwas, ja, und ich merke sofort zum Beispiel bei Tom, der ist nicht nur stimmungsmäßig da auf der Bühne, also so nimmt teil, hat seine Augen überall und ist, das war so der erste Moment, es hat sich nur quasi leicht eine erste Schraube halb umdreht, ja, und da sind andere, kommen erst, wenn das ganze Becken schon auf dem Boden liegt oder was weiß ich. Und in dem Moment war Tom schon ganz unauffällig da, mit immer so einem Grinsen, ja, im Gesicht, lacht, macht das Ding zu, das bringt eine geile Energie. Also als Musiker ist das Schlimmste, wenn du einen Backliner hast, der eine Fresse zieht, keinen Bock hat, die Musik scheiße findet vielleicht auch oder irgendwie, also das macht dir weniger Spaß zu spielen, ja, und wenn bei uns nebendran irgendwie mal ein Witz, nicht mal ein Mittelfinger, mal ein Bier teilt oder so, das macht viel aus, aber diese Weitsicht zu merken, gleich passiert was,
ja,
unauffällig, aber auch auffällig, also präsent zu sein.
Das stimmt. Ja.
Das ist so.
Ja, man braucht auf jeden Fall einen Blick fürs Detail, aber das macht mir zum Beispiel auch total Spaß. Also ich habe jetzt das Problem ist, finde ich immer gar nicht so schlimm. Mich interessiert eigentlich mehr die Lösung daran. Und natürlich kannst du auch irgendwie immer
gebückt. Mach mal kurz so einen Spüler. Also bei so einem Spruch.
Aphorismus-Spüler.
von der Lösung. Wir sind lösungsorientiert. Ja. Nein, aber es, tatsächlich, es gibt nämlich auch Backliner, die wirklich dann wird die ganze Zeit, das ist scheiße, ja. Das interessiert mich eigentlich in dem Moment als Künstler dann nicht. Du willst, dass eine Lösung her ist oder dass du wieder ein gutes Gefühl kriegst, ja.
Ja.
Aber wie bist du jetzt, das wollte ich noch fragen, für so eine Totenhosengeschichte, ja, gibt es da irgendwas? Also hast du dann Probearbeiten da gehabt oder
ja, also ich wurde da von einem Kollegen angesprochen, ob ich mir das vorstellen kann, für die zu arbeiten. Und auch da war ich tatsächlich selber erstmal skeptisch, weil ich die erstmal persönlich kennenlernen musste. Ich finde das immer ganz wichtig, dass man auch mit denen die gleiche Sprache spricht. So. Ja. Und dann habe ich mich tatsächlich mit Kuddel getroffen und einen Nachmittag und haben uns dann mal, hat er mir sein ganzes Equipment gezeigt und hat mir so gezeigt, was ihm wichtig ist, worauf er so Details legt oder Wert legt. Und dann sind wir da eigentlich relativ schnell zusammengekommen und haben beide eigentlich uns gegenseitig auch so vorgestellt, ach, hast du schon mal was von der Gitarre gehört oder hast du schon mal von dem Pedalhersteller? Und dann waren wir direkt beim Thema und dann hat er eigentlich gesagt, ja, okay, cool, so kann ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen. Und dann ging das eigentlich nahtlos über dann in die Produktionsvorbereitungen. Aber ich muss auch trotzdem sagen, wie gesagt, diese Band, außergewöhnlich in allen Details, was die in 36 Jahren an Equipment auch angesammelt haben. Also ich kümmere mich da auch um deren Lager in Düsseldorf. Und da sind halt einfach, das ist ein Hochregallager. Da sitzen halt einfach, sag ich mal, irgendwie 70 Gitarrenverstärker, dann nochmal 20 Bassverstärker, Boxen ohne Ende.
In die Messi-Richtung schon
auch. Ja, ja, nicht so richtig viel. Und also ich habe tatsächlich, und dann noch Effektpedale, bestimmt 200 Stück. Und dann alles, was dazugehört, noch an Zubehör, Kabeln, Verbindern, Sender, Funkgerät, Antennen, lauter so ein Kisten für alle möglichen Dinge. Und da habe ich tatsächlich, ich hab ein halbes Jahr gebraucht, um mich mal durch deren ganzes Equipment durchzuarbeiten. Und dann habe ich so einen Aha-Moment gehabt, so, ach, jetzt habe ich es verstanden. So, jetzt habe ich den Überblick so. Und das war echt ziemlich aufwendig. Aber trotzdem, das macht total Spaß, da so ganz tief einzusteigen in so ein Thema, wo man sich dann halt nicht nur, wo es halt nicht nur um Gitarrenseiten geht, sondern auch um Sound. So, klingt das Delay gut oder nicht so gut? Also richtig, das ist, geht ganz tief ins Detail.
Die benutzen den ganzen Kram nicht mehr, oder? Also das nur eingelagert oder
sagen nee, die, nee, nee,
jetzt
nee.
Haben wir hier 20 Pedale, heute ja, ja, Pedal gut, 18 nee. Und übermorgen Pedal.
Also tatsächlich ist Kuddel gerade jemand, der sich sehr intensiv mit seinem Equipment auseinandersetzt und ganz genau weiß, was er jemals schon mal gekauft hat und woher das kommt und auch tatsächlich noch, so das habe ich mir mal 92 mal auf der Tour gekauft und so. Das weiß er dann, er erzählt dann immer irgendwelche Anekdoten, das ist echt ganz gut. Und wir tauschen da tatsächlich ziemlich viel rum. Also es bleibt da auch da super musikalisch, da rostet man nicht ein. Also da.
Schön, krass. Ja, und dann warst nicht nur in Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern ihr wart auch in Argentinien. Und
genau, wir waren auch 2017 waren wir zum ersten Mal in Argentinien. Dann waren wir letztes Jahr in China nochmal für 10 Tage und sogar nochmal eine Woche in Argentinien, ja. Also, das heißt, also wir haben ja ganz intensiv mit dem Album Laune der Natur, haben die extrem viel gespielt. So. Ja, ja. Da ging es erstmal auf eine eigene Tour.
Hast du nicht auch in Myanmar?
Nee, da war ich noch nicht dabei.
Warst du noch nicht dabei?
Nee. Das habe ich nicht. Ich war mal mit denen in Rumänien 2012 oder so, in Sibiu, Hermannstadt. Sehr schön. Das war abgefahren.
Interessant. Reisetipps gibt es auch hier im Rockhaus. Das also, ja. Ich würde sagen, wir spielen nochmal eine nächste Nummer. Und zwar, dann komm, schließen wir es mit den Hosen dann auch ab. Und Dubi, du bist ein alter, uralter Hosenfan auch. Was für eine Nummer soll es sein?
Eisgekühlter Bommelunder.
Ach nee.
Dann lieber ein Liebeslied. Und aus dem Radio kommt ein Liebeslied. Das muss doch dann schon sein, oder?
Ja, okay, Liebeslied finde ich auch ein bisschen ausgedreht. Dann lass doch hier niemals einer Meinung. Das ist auch gut. Wir werden niemals einer Meinung sein.
Das ist der Text?
Mhm. Verrückt. Okay, dann spielen wir niemals einer Meinung, mal einen älteren Hosen.
Und nun spielen wir was ganz anderes, weil ihr seid ja nicht einer Meinung.
Genau.
Ja, du spielst
oder alle drei hintereinander.
Ja, genau. Das du spielst einfach das, was du für gut findest und du nickt es einfach ab.
Ach genau, wir lassen uns einfach wie immer überraschen. Okay, bis gleich.
Rockcast 114. Die Nacht, mein Freund. Die Rockantenne Late Night Show.
Ja, liebe Nachtvögel und Nachtvögelinnen. War schön, ne?
Super.
Niemals einer Meinung. Wir sind aber jetzt einer Meinung. Wir haben einen wunderbaren Gast hier bei Rockantenne, der Late Night Show. Tom, Musiker, Künstler, Tausendsasser, Techniker und nicht nur Techniker der großen deutschen Bands und Rockbands, sondern auch selbst Künstler. Du hast eben schon ein Projekt kurz angerissen, was ich tierisch abgefeiert habe. Ich habe dir direkt auch eine WhatsApp geschrieben,
ja.
Als ich das Video auch gesehen habe und war eben Rauke mit dem Song Edding. Fand ich tierisch geil. Wie kamst du auf die Nummer, also beziehungsweise nicht nur auf die Nummer, sondern so auf die Idee? Weil du kamst ja ursprünglich auch aus einem Punk-Rock-Trio, aus Kind im Magen.
Mhm.
So haben wir auch so das erste Mal habe ich von dir so mitbekommen, von Kim. Und dann hast du aber jetzt gesagt, irgendwie du machst mal was ganz alleine oder ja. Ein Solo-Ding.
Na, das war auf jeden Fall auch so eine Therapiegeschichte, wie das immer so oft ist, wenn man mit einer Band aufwächst. Und wie gesagt, wir haben uns gegründet, als ich 15 war, und haben das bestimmt bis 10, 12 Jahre durchgezogen. Und dann war es mal Zeit für eine Pause und dann hatte ich irgendwie Lust auf neue Projekte und habe schon immer ganz viele Ideen gesammelt. Und dann gab es eben halt dann tatsächlich mal so 4, 5, 6, 7 Songs und dann habe ich gesagt, ah super, da mache ich jetzt die 4 besten und bringe eine EP raus. So, das muss ich für mich mal gemacht haben. Und da war es eben halt so, dass ich tatsächlich auch so eine Liste in meinem Telefon hatte, wo lauter Ideen aufgeschrieben sind, auf wahnsinnig verrückte Ideen oder Wortwitze. Und da war zum Beispiel nämlich auch Rauke, stand da mal drin, als das deutsche Wort von Rucola sozusagen. Und da fand ich, das ist ein tierischer Bandname, das muss so sein. So, da war der Name gesetzt. Rauke, das klingt irgendwie viel Konsonanten, totaler Bullshit, sind übrigens mehr Vokale als Konsonanten drin, aber es merkt ja keiner mehr, aber Rauke sagt, so. Da denkt man immer, es wäre andersrum. Und dann hatte ich so eine Idee, und zwar habe ich gerade irgendwas geschrieben mit einem Stift. Der Edding ist natürlich auch bei allen Technikern auf Tour immer das Wichtigste. Da wird so in so einem ISO-Band festgeklebt. Ja, ja. Und na, hast du mal einen Edding? Ja, ja, der kommt ja nie wieder zurück und so. Da kannst du mir mal einen Stift leihen? Ja, ja, klar. Und dann habe ich mir gedacht, wie sieht wohl die Welt aus der Sicht eines Stiftes? Ich meine, auch gerade in so Clubs, wenn in der Subkulturszene so, da sieht man ja viel überall auf Toiletten, wir sind ja also auch auf einer, hier ist aber zum Beispiel alles Reinlichkeit,
die
Wände noch weiß, die Spiegel noch nicht voll getaggt und so, und dann war das genau die Idee, wie sieht die Welt aus der Sicht eines Stiftes aus? So, und dann habe ich natürlich dann den Edding gewählt, weil das natürlich das deutsche Pendant, zum Beispiel der Sharpie, wie das ja eigentlich sonst in den USA oder in England alle benutzen, so hat man hier in Deutschland ja den Edding. Ist übrigens der Nachname von auch dem Mitgründer, 61 gewesen.
Hast dich mal informiert.
Was wir lernen hier wieder.
Ja, wunderbar. Sind unfassbar nette Leute.
Herr Edding, oder was?
Tatsächlich.
Hast du die angefragt?
Nee.
Hast du den Song mal geschickt?
Ja, ja. Aber die kam auf mich zu am Ende. Tatsächlich. Ich habe ein Geschenk von dem, ein Paket bekommen.
Och.
Wir freuen uns sehr über diese Ode an den Stift. Wir Eddings wünschen dir alles Gute für die Zukunft. Gezeichnet der Vorstand Per Ledermann.
Und was habe ich mich
sehr
gefreut.
Ja, nein, eine Eddings. Packung Eddings. Aber auch, okay, auch so Varianten, die wusste ich gar nicht, dass das gibt. Das
so große, so richtig große.
Ja, 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 so Riesendinger auch. Ja, und auch Spraydosen und sowas.
Als Liebesspiel.
Naja, jedenfalls wollte ich aber einfach nur mal wissen, wie sieht wohl die Sicht aus dem Stift aus, weil letztendlich ist ja er, der die Wand schwarz malt. So. Und dann gibt es dann natürlich viele Wortspiele, die ich damit eingebaut habe. Ja, aber das hat dann eben halt Spaß gemacht. Und so ist dann eine ganze EP entstanden. Und das habe ich dann vielen Leuten, war erstmal für mich, aber habe es dann Freunden gezeigt. Und da gab es echt ziemlich gutes, positives Feedback. Habe da auch noch ein Video zugedreht, wie man natürlich dann irgendwie abends durch die Stadt läuft und dann mit dem Stift auspackt und hier mal da seinen Tag hinterlässt. Und so.
Hast du einen Tag?
Ja, klar.
Mach doch mal.
Beschreib doch mal.
Was geht ab? Was erfahrt? Was bleibt dran? Eddingmann. Jetzt könntest du wieder mal spülen. Oder? So. Liebe Freunde, liebe Rockantenne-Hörer, wir sind heute hier zurück bei unserer Late Night Rockcast 114 Show. Ja, Tom. Wir sind schon eigentlich ziemlich am Ende, glaube ich, unserer ersten. Aber wir haben noch wir haben noch so viele Themen und so viel zu besprechen.
Ja.
Ich überlege gerade, wie ich diesen Bogen jetzt bekomme. Dubi, was machen wir noch heute hier? Nochmal ganz kurz, nochmal so fürs Brainstorming.
Was wir für Themen noch haben?
Also an sich, so was wir noch tun. Ein Bierchen könnten wir gleich nochmal trinken. Das
ist der erste Rockcast, bei dem ich nichts getrunken habe.
Ja, außer Toilettenwasser.
Krass. Ja, sind noch ein paar Sachen zwischen den Zähnen.
Aber gut, also ich würde sagen, wir könnten nochmal
so... Lass uns doch eine Doppelfolge drauf machen.
Ja, machen wir eine Doppelfolge drauf? Das ist so ein bisschen, in Teil 2 gibt es einfach nur eine Woche später. Dann sind die Leute gleich heiß und Jetzt frage ich aber nochmal, Tom, hast du das Ding komplett in Eigenregie gemacht? Oder,
das war erstmal die Idee. Wie das so oft ist, wenn man dann keine Lust mehr hat, sich mit den anderen Bandmitgliedern rumzuschlagen, dann macht man erstmal alles alleine. Kommt dann aber relativ schnell an seine eigenen Grenzen und stellt fest, dass man selbst auch limitiert ist, nur in seiner Wirkung oder in seinem Können. Und dann habe ich mir natürlich zum Beispiel, weil ich kein riesenguter Schlagzeuger bin, bei Edding zum Beispiel ging das, das war tatsächlich nur ein kleines Schlagzeugsample, das ich bei einem Freund in einem Proberaumbunker aufgenommen hatte mit dem Telefon. Habe ich dann so ersetzt und zusammengeschnitten und so, und dann, das war ganz interessant. Und dann bei anderen Songs habe ich gute Freunde von mir gefragt, ob die einfach Musik machen können, für mich dann irgendwie was einspielen können. Und dann kommt man doch wieder dazu, mit Freunden Musik zu machen und merkt, dass es das am Ende doch viel besser ist, als alles nur alleine zu Hause im Schlafzimmer, im Wohnzimmer zu produzieren.
Ja. Aber live bist du bisher noch gar nicht auf.
Dazu ist es noch zu wenig Material, okay. Ja. Genau. Also ich habe auf jeden Fall noch einige Songs in petto, und ich will auch auf jeden Fall im April nochmal ins Studio gehen und da weiter an zwei neuen Songs arbeiten. Die werden dann auch hoffentlich sobald im Sommer noch rauskommen. Aber bis jetzt war es erstmal die EP. Aber sobald ich ein bisschen mehr Material habe, werde ich mir überlegen, wie ich das live umsetzen kann. Genau.
Geil. Und dann lädst du vielleicht Kuddel für ein Linkshänder-Solo ein.
Ich habe mit dem witzigerweise schon mal ein Konzert gespielt. Und zwar hatte ich nämlich 2006 war ich mal als Bassist auf Tour mit T.V. Smith von den Edwards.
Ja. Ja, ja.
Hier Gary Gilmore's Eyes und sowas, genau. Und da habe ich auf der Tour Bass gespielt, und da hat Kuddel mal Gitarre gespielt bei einem Song, kam mal als Gastmusiker vorbei.
Sind dick zusammen, ne? T.V. Smith und Toten
genau,
Hosen.
Genau, damals haben ja die Toten Hosen als Backing-Band das Album mit T.V. Smith aufgenommen. Und es war ganz witzig, weil genau in dem Jahr, wo ich angefangen habe, für die Toten Hosen zu arbeiten, hat mir ein Freund ein Video zugeschickt, wie Kuddel und ich damals auf der Bühne standen. Und weder Kuddel noch ich wusste das. Konnten uns gar nicht mehr daran erinnern. Und es war dann ganz witzig, dann den Videobeweis zu haben.
Schön.
Damals schon wertvoll, der Videobeweis.
Und gleichzeitig kann man aber auch verraten, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, doch, ich glaube schon, dass im Zweifel weiß Dr. Doom alles, dass Tom auch in einer Band mit Vom, dem Schlagzeuger der Toten Hosen, spielt.
Genau, die heißt Crisis, ja. Da waren wir auch gerade aktiv. Es ist wirklich ein verrücktes Jahr gerade. Wir waren gerade im Januar im Studio und waren noch total geflasht, weil wir hatten nämlich im Anschluss an die letzte Toten-Hosen-Reise in Argentinien, haben wir da selber mit Crisis noch 5 Konzerte gespielt in Buenos Aires und im Umland. Und es war so wundervoll, dass wir einen Song über Argentinien geschrieben haben. Der heißt natürlich Argentina. Und den haben haben wir gerade beim Studio, drehen jetzt im März noch ein Video, und dann wird er wahrscheinlich auch im Sommer als 7-Inch Vinyl rauskommen, genau.
Schön.
Und dann
schön
spielen klassisch. Wir da auch noch ein paar Konzerte.
Geht ihr nochmal zurück nach Argentinien?
Wollen wir auf jeden Fall, wahrscheinlich aber erst im November. Wenn da ja wieder Frühling ist.
Naja, das habt ihr euch die schönste Zeit ausgewählt. Aber kommt man, also das heißt, wie zieht man dann da Leute? Weil kennt euch da dann mit Crisis jemand?
Nee, wir haben da auch tatsächlich viele.
Oder,
ja,
wie war das?
Also, sagen wir mal so, es gibt da schon sowieso schon eine ziemlich große Hörerschaft bei den Hosen und ein großes Following an Fans. So. Und dann gab es aber auch schon immer wieder Leute, die sich uns doch interessiert haben, was alle anderen da noch machen. Und dann sind Freunde von uns, Pat und Mariano, sind dann auf Crisis gekommen und haben uns da eingeladen, schon vor Jahren mal, hat nie geklappt, und jetzt haben wir das alles mal zusammengeschmissen und haben unsere restlichen Musiker da rüber geflogen, und dann haben wir da einfach mal 5 Konzerte in der Stadt gespielt und sind dann einfach auch nachmittags mit der Gitarre in die Fußgänger.
Ihr wart nur in Buenos Aires?
Ist ja riesig.
Ja, ist ja riesig. Also es gibt ja auch die Region Buenos Aires, ja. So, und da fährt man schon mal eine Dreiviertelstunde. Da haben wir zum Beispiel auch in einem Ort gespielt, und dann waren wir nochmal 70 Kilometer außerhalb in La Plata, haben wir auch nochmal ein Konzert gespielt. Ja. Und da haben wir uns das erspielt. Und dann gab es da auch so Online-Radiosendungen, wo wir dann eingeladen waren, und da haben wir gespielt, und dann waren zum ersten Abend waren es irgendwie 60, 70 Leute gleich. Am zweiten Abend waren es dann schon 80. Und am letzten Abend beim Gig in Buenos Aires waren dann irgendwie über 100 Leute dann da. Das war für uns natürlich super.
Geil. So.
Und das hat auch echt ziemlich viel Spaß gemacht, ja. Und deswegen gibt es eine neue Single, das passiert auch jetzt alles noch parallel. Und habe ich noch ein neues Bandprojekt gerade?
Ich habe den Überblick verloren.
Deswegen
haben wir ja auch noch eine zweite Sendung in einer Woche, die dann folgt. Deswegen schließen wir heute, ich muss es jetzt einfach, sonst die Sendezeit und so. Hören uns dann in einer Woche quasi von gleicher Stelle, aber zu anderer Zeit.
Das passiert nur im Rockcast.
Also in diesem Sinne, ja, Tom, schön, dass du jetzt da warst und gleich in einer Woche auch wieder dabei sein wirst. Das ist sehr verrückt, gell? Dubi.
Ich habe mich sehr gefreut, danke schön.
Deswegen, ich würde sagen, abschließend den Spieler und bis dann. Ciao.